Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast vom Smartphone-Blogger, dem deutschen Technik- und Smartphone-Podcast hier für euch. Mein Name ist Oliver und ich begrüße euch zu Episode 66. Es ist die erste Episode, die wir jetzt zumindest, wenn ihr das hört, dann hat es funktioniert, gemeinsam aufnehmen. Hallo Thorsten.
Hallo Oliver, und ich wollte es quasi gerade schon fast ergänzen. Also wenn es denn klappt, dann ist das endlich die erste Folge. Ich glaube, du hast es ja schon erzählt. Ja, ich erzähle es jetzt einfach nochmal. Die letzte Folge, die ist ja ein bisschen in die Hose gegangen. Also da gab es ein paar, sag mal, Dateiprobleme. Da ist ein ganzer
auf
Teil verloren
Seite.
Gewesen.
Ja, genau.
Ja, genau, leider. Also ich war den kompletten Podcast eigentlich da. Wir haben den komplett aufgenommen, wirklich von vorne bis Ende. Wir haben eine ganze Stunde, glaube ich, auch sehr guten Content abgeliefert. Ja, und dann war leider nachher alles weg. Also nochmal ein großes Sorry von uns an der Stelle. Aber dafür geben wir uns jetzt heute, glaube ich, noch mehr Mühe, um den Podcast dann jetzt endlich hoffentlich zusammen dann auch zu Ende zu bringen. Ne? Ich freue mich, hier zu sein, liebe Zuhörer. Schön, dass ich wieder mit am Start sein darf. Und ja, ich hoffe, ihr freut euch genauso. Und ich kann heute wieder mal ein bisschen Input geben. Denn es ist ja so lange her, dass ich hier zu hören war.
Ja, genau. Ich glaube, ich wünsche dir nochmal ein frohes neues Jahr, jetzt hier, wo die Hörer mit dabei sind, ne?
Kann man, ja, dir auch.
Zu spät.
Also,
ja, danke.
Frohes neues. Happy New Year, ne?
Ja, 20.01. Ich weiß gar nicht, ob man das noch darf. Egal, wir halten uns an nichts. Wir machen unsere eigenen Regeln. Vorab
ganz
wieder
genau.
Die typischen News, die ihr von mir bekommt. Übrigens, ein herzliches Hallo an alle neuen Hörer. Ich habe nämlich anhand der Zuhörerzahlen gesehen, dass es hier nochmal einen richtigen Zuwachs gab. Also vielen Dank an alle von euch, die den letzten Podcast gehört haben und auch heute wieder ganz treu mit dabei seid. Hier nochmal die Anmerkung. Denkt an das Gewinnspiel. Die letzte Woche ist angebrochen für das Yokophone, das 3D-Smartphone. Könnt ihr gewinnen, Facebook und Instagram unter Hashtag Smartphone-Blogger. Da seht ihr auch schon direkt den Post zum Gewinnspiel. 400 Euro kostet das gute Teil. Ganz wenige Teilnahmebedingungen. Macht unbedingt mit. Ja, dann gibt's noch die News von mir. Auch unbedingt den YouTube-Kanal abonnieren. Macht das, denn ich darf euch versprechen, das erfahrt ihr nachher, da dürfte nächste Woche was Interessantes erscheinen. Also unbedingt reinklicken unter Hashtag Smartphone-Blogger bei YouTube. Einfach abonnieren. Vielleicht auch die Glocke setzen, dann bekommt ihr direkt die News, was los ist. Ja, apropos letzter Podcast, da gibt's noch einen Nachtrag. Und zwar hat sich der Tagan Daniel bei mir gemeldet und er hatte noch die ein oder andere Anmerkung. Ich glaube, Thorsten, die spreche ich mal zusammen mit dir ab. Wir haben ja den Podcast in der Theorie zusammen aufgenommen oder hatten ja auch drüber gesprochen. Jetzt bin ich mal auf deine Meinung gespannt. Thema Force Touch bei Apple. Glaubst du oder wie stehst du dazu? Ist das was Sinnvolles? Wir hatten drüber gesprochen. Ich habe schon wieder vergessen.
Also es kommt immer ein bisschen drauf an, also wir hatten auf jeden Fall drüber gesprochen, ich glaube, das war sogar so mein Teil, den ich erwähnt habe, was vielleicht unbrauchbar wäre, ne, oder sein könnte, das war ja erstmal seine Hauptfrage, ne, also was sind Features, die man im Smartphone nicht braucht, und da hatten wir oder ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, halt diese Force-Touch-Technik erwähnt, und es ist halt immer die Frage, auf welcherlei Kosten das geht, denn ich könnte mir vorstellen, dass die Smartphones und die iPhones sind ja wirklich nicht sehr flach, die sind ja doch schon ziemlich dick, muss ich sagen, vielleicht auch wegen der Force-Touch Engine oder halt diesem Bauteil, was dann dazwischen liegt, zwischen Display und Gehäuse oder Gerät, dann halt schon den Ausschlag gibt, warum das Ganze dann nicht ganz so flach sein kann. Könnte zumindest ein Fall sein. Deswegen sage ich halt, geht es auf die Größe des Akkus dann halt ein bisschen ein, hat es da Einfluss drauf, und zwar negativ gesehen, hat es Einfluss auf die Gehäusedicke und Größe, und in dem Zusammenspiel, wenn es darauf Einfluss hat, würde ich halt behaupten, ja okay, ist es halt ein Feature, was man nicht unbedingt braucht, wobei ich sagen muss, in manchen Bereichen bin ich da auch ein bisschen neidisch, deswegen frage ich dich einfach mal, Oliver, weißt du eigentlich, was man bei einem iPhone, weil du hast ja bisher, glaube ich, keins aktiv genutzt, denn so alles mit der Force Touch Engine machen kann?
Nee, das weiß ich nicht, aber der Daniel meinte auch, dass es jetzt mit iOS 12 erst wirklich vollkommen unterstützt wird. Ich hatte ja im letzten Podcast gesagt, dass ich da nicht viel von halte, weil es meines Wissens nach gar nicht den großen Umfang hat. Jetzt hat er eingeworfen, doch, dass da jetzt mit iOS 12 ganz schön viel auf die User zukommt. Ich kenne das eigentlich jetzt nur so von meinem Pixel, wenn man länger den Bildschirm gedrückt hält, dann kommt natürlich auch wie so ein Rechtsklick, ein Untermenü, wo man verschiedene Sachen einstellen kann. Das reicht mir auch. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es den großen Umfang haben kann. Das ist ja auch so ein bisschen Ansichtssache, was das immer angeht, ne? Da gehen die Meinungen auseinander. Ich habe dann lieber ein bisschen ein flacheres Smartphone, weil da nicht nochmal die Schicht dazwischen ist, damit der Force Touch überhaupt funktioniert, wenn ich über ein langes Drücken auf den Display genau dieselbe Funktion haben kann.
Ja, also ich glaube, für viele ist es halt auch, die ein iPhone nutzen, recht schwierig, mit dieser Funktion erstmal warm zu werden oder überhaupt halt auch umzugehen. Und ich erlebe halt sehr, sehr viel, weil ich habe ja auch direkten Kundenkontakt, ne, also direkt am Point of Sale, also in einem Shop. Und ja, da sind halt sehr, sehr viele Leute oder Kunden, die halt diese Funktion gar nicht nutzen, gar nicht kennen, die vielleicht sogar sofort ausschalten, weil sie halt manchmal überhaupt nicht damit klarkommen. Also wirklich, die Meinung gibt's sehr, sehr oft. Ich will nur, ich glaube, ein Feature sagen oder vielleicht auch zwei, wo ich die Funktion ganz praktisch finde. Und das ist einmal bei der Tastatur. Und zwar kann man bei den iOS-Geräten, wenn man etwas fester durch diesen Force Touch auf die Tastatur drückt, kann man den Cursor bewegen, ja, und zwar halt kann ich den, ohne in dieses Textfeld reinzutippen, dann halt von links nach rechts verschieben und auch von oben nach unten. Also wir haben da eine riesige Freiheit dann und sehr präzise lässt sich dieser dann halt dann einfach ja von A nach B verschieben und ich kann dann also was im Text korrigieren.
Also ist das wie so ein Trackpad dann quasi, dass ich dann in dem Geschriebenen so rumscrollen kann, oder?
Das ganz genau. Also wie eine Maus auch quasi. Ja. Ne? Also ich habe den Cursor und kann den fast wie eine Maus bewegen über die Tastatur und das funktioniert sehr, sehr gut. Da hat Google es im Moment so gelöst, ich weiß nicht, ob du das schon kennst, ich glaube, das ist eine relativ neue Funktion, beziehungsweise die nutzen auch noch nicht so viele. Da kann man über die Leertaste beim Gboard kann man dann auch hin und her schieben, dann bewegt man auch den Cursor, aber das geht halt leider nur von links nach rechts und nicht von oben nach unten oder ich kann auch keine Zeilen überspringen und das finde ich halt ein bisschen Nachteil, das muss ich ganz klar sagen, also es ist auf jeden Fall eine Funktion, die ich bei den iPhones sehr schätzen gelernt habe, denn ich habe durchaus schon oft mal das Bedürfnis danach, irgendwas zu korrigieren, ne? Sei es ein Buchstabe, der falsch ist oder noch was hinzufügen möchte und wenn man dann eh schon mit dem Finger auf der Tastatur ist, geht das einfach nochmal ein bisschen flüssiger, deswegen finde ich das eigentlich ganz gut und an anderer Stelle noch mal zum Beispiel bei WhatsApp, dass man dann halt gewisse Inhalte, ohne sie zu öffnen, mit fester Drücken dann direkt angezeigt bekommt. Das sind so zwei Features, aber, die ich ganz gut finde. Ja.
Okay, aber guck mal, jetzt haben wir ja schon selber beide gesagt, das Feature mit der Tastatur können wir mit Android quasi durch ein langes Drücken beim Gboard auf die Leertaste hervorrufen, natürlich nicht im vollen Umfang. Und bei WhatsApp habe ich genau dieselbe Funktion. Wenn ich halt länger aufs Icon drücke, dann bekomme ich auch schon die Sachen vorher angezeigt. Weißt du, was ja, ich meine? Also, ich finde, es ist weiß, nicht dieser Zuwachs, der dadurch generiert wird. Und also ich habe es auch, glaube ich, irgendwo schon mal auf irgendwelchen Blogs gelesen, dass Apple da wirklich umdenkt und überlegt, es halt rauszunehmen, weil sie es nicht in dem Umfang nutzen. Und wenn es halt von den App-Herstellern auch nicht genutzt wird, ja, dann kann man sich auch sparen, oder?
Ja, also ich bin mir auch ganz sicher, dass Apple es fallen lässt. Das ist eigentlich fast 100% so. Ich glaube, also in den iPads haben sie es noch nie angeboten. Das wird auch nicht kommen. Wahrscheinlich ist die Display-Einheit dafür einfach zu groß. Und wir sehen halt den Schritt. Das einzige diesjährige iPhone oder letztjährige, muss man ja jetzt mittlerweile sagen, was überhaupt weiterentwickelt worden ist oder was geändert wurde, ist ja das 10R. Das 10S ist ja eigentlich nur ein kleines Update. Und die einzige neue Generation ist das 10R. Und das 10R hat sie nicht verbaut bekommen. Und ich glaube nicht, also ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht nur dafür oder deswegen geschehen ist, um Kosten zu sparen, weil ich glaube, Force Touch hätte es richtig gut getan, wenn man das einfach nochmal weiter oder breiter fächert oder es in
genau,
jedem
so eine
Gerät
Signalwirkung einfach, ne, nach außen, dass genau. Man sieht, ja, es wird, aber dadurch, dass es da auch nicht mit dabei ist und wie du auch sagst, dass man es in den iPads auch nicht mit drin hat, dann, ich weiß, weil normalerweise versucht man ja wirklich alles so unter einen Hut zu bekommen. Ich glaube, an einem wichtigen Feature, das werden wir am Ende vom Podcast aufgreifen, sieht man, wie Apple da denkt. Der Daniel
wäre
hatte noch ein
zum Beispiel genau das gleiche, als hätte man jetzt im iPhone 10R nochmal einen Fingerabdrucksensor eingebaut, also Touch ID, ne? Ungefähr so kann man
genau,
sich da fast schon das Statement sehen, ne? Also wenn Face ID gefehlt hätte, man will halt einfach, glaube ich, alles gleich halten, ne? Ja.
Genau, ich glaube, das ist ja auch für Apple auch einfacher, wenn man mit der neuen Generation versucht, auch wieder alles einheitlich zu machen, um das Betriebssystem nicht wieder in 20 Richtungen entwickeln zu müssen. Ein anderes Thema war noch, dass er noch für die Provider einen Tipp hatte, da ging es um die Vertragsverlängerung, wo ich auch gesagt habe, ruft öfters bei den Kundencentern an, wenn ihr irgendwie einen Vertrag verlängert haben wollt und dann bekommt ihr unterschiedliche Konditionen. Er hatte noch einen Tipp für uns, einfach über den Facebook Messenger das Ganze mal versuchen, da bekommt man nämlich auch schnell geholfen und teilweise ist es ein bisschen angenehmer, das ist noch ein Tipp, den er mitgegeben hat. Kannst du das auch so unterstreichen? Ich meine, du arbeitest ja direkt an der Basis quasi.
Also ich gebe mir bei jedem Kunden immer Mühe, deswegen, ich kann das nicht ganz nachvollziehen. Nee, Quatsch, natürlich. Also ich kann es schon verstehen, weil wenn man es über Facebook macht oder an der Stelle sei vielleicht auch nochmal Twitter erwähnt, ist auch eine ganz gute Sache dafür, um mit den Providern nochmal öffentlich in Kontakt zu treten, weil jeder Provider ist einfach natürlich aus Marketinggründen oder generell, ne, um die Präsenz nach außen auch so gut es geht darzustellen oder halt so freundlich wie möglich zu wirken, natürlich dann bedingt darauf oder bevorzugt ist natürlich dann auch den Kunden dann dementsprechend gut zu behandeln oder zufriedenzustellen und demnach, wenn es das irgendwie in Öffentlichkeit gibt, dann geben sich da wahrscheinlich nochmal die Mitarbeiter ein bisschen mehr Mühe und in erster Linie wird so ein Service Facebook halt von natürlich dem Social Support oder dem Social Team des Providers dann natürlich unterstützt und die sind immer erstmal nicht aus Vertriebssicht darauf bedacht, sondern halt Marketing-Sicht, ne, und in dem Sinne natürlich versucht man das Bestmögliche dann rauszuholen und halt den Kunden glücklich zu machen. Und da denke ich schon, das ist eine richtig gute Lösung. Ist mir auf jeden Fall auch nicht in dem Moment eingefallen. Deswegen nochmal hier vielen Dank an Tagan Daniel, dass du uns nochmal darauf hingewiesen hast. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Tipp an die Hörer, denke ich.
Definitiv. Dann nehmen wir den schon mal mit. Und ich denke, das ist ja auch so ein bisschen das Ziel beim Podcast, einfach das Wissen mit allen zu teilen. Hier und da gibt es ja immer mal Kniffe. Er hat da noch einen Vorteil gesehen bei den ausfahrbaren bzw. ausfaltbaren OLED-Displays. Die hatte ich ja angesprochen, dass sie auf der CES in Las Vegas vorgestellt wurden. Er meinte, dass das Ganze natürlich auch noch mal ein bisschen den Vorteil hätte, was Größe und Seitenformate anging, weil die dann natürlich frei wählbar wären, wenn so ein OLED-Display ausrollbar ist. Ich bin da jetzt auch nicht so im Fernsehthema mit drin. Deshalb hat mich das nicht so ganz begeistert. Wenn das jetzt in Richtung Smartphones geht, dann sehe ich das ja schon wieder anders, was faltbar und so weiter ist. Aber ich war ja bei euch im Podcast auch zu Gast und haben ja auch drüber gesprochen, dass ich so fernsehtechnisch, mein Fernseher ist über 10 Jahre alt oder ist, glaube ich, 10 Jahre alt. Also und er funktioniert und das reicht mir. Er ist ein Flachbildschirm und dann ist okay. Also von daher bin ich da nicht so involviert leider.
Ja, ich fand das wohl auch ziemlich interessant, also mit diesem Rausrollen, ne? Also die sind ja quasi ganz, ganz klein verbaut und der lässt sich dann halt so ausrollen und der fährt dann halt natürlich nur so weit raus, wie es auch das Displayformat des aktuellen Films dann halt benötigt, ne? Wie das dann jetzt wirklich in der Realität aussehen soll, weiß ich nicht. Das funktioniert wahrscheinlich auch nur bei Kinofilmen, ne? Also wenn du jetzt irgendeinen Fernsehfilm schaust, ne, dann müsste der ja dann immer wieder rausfahren für die Werbung und wieder reinfahren dann für den Film irgendwie so, ne? Ich weiß nicht, also natürlich kann das auch funktionieren, ne? Aber so schnell wie der Fernseher dann, ob der dann wirklich so schnell reagiert, keine Ahnung. Aber sonst finde ich das natürlich auch schön. Vor allem bei jetzt nicht OLEDs wäre es natürlich auch cool, weil ja dann das Schwarz auch immer beleuchtet wird. Aber bei OLEDs, die sind ja eh tiefschwarz. Weiß gar nicht, ob das unbedingt nötig ist, aber schön sieht's natürlich aus, gar klar, ganz klar, ne, gar keine Frage. Ob es dann den Preis rechtfertigt, weiß ich nicht. Ich habe heute, glaube ich, heute hatte ich im Prospekt im Briefkasten, wir haben ja heute Sonntag, in dem wir wieder aufnehmen und da werden ja so gerne von den Elektronikfachmärkten dann diese Prospekte verteilt und da war der erste 8K-Fernseher dann auch schon drin. Ja, und der war, glaube ich, mit etwas über 6.000, ja, ich meine etwas über 6.000 Euro.
Okay,
ja, aber vielleicht ist das ja dann die Zeit für dich, einen neuen zu holen.
Ja, ich glaube, da muss ich ein bisschen warten. Aber ich denke, das ist ja wie bei jeder Technologie, am Anfang kostet das einfach, weil die Masse es noch nicht so produziert wird für die Masse und irgendwann fallen halt die Preise. Das ist ja immer so, ne? So logisches Gesetz vom Markt. Aber vielen Dank hier nochmal an dich, Daniel, dass du das nochmal geschrieben hattest. Finde ich cool, wenn ihr auch irgendwie noch eine Rückmeldung zum Podcast habt. Nicht schüchtern sein, einfach uns anschreiben. Und wir nehmen das hier auch gerne nochmal auf, denn ich denke, es ist ja auch interessant für die anderen Hörer. Dann hatten wir noch den Aufruf für Hörerfragen und hat sich ein bisschen was überschnitten, denn der Mr. Tom 67 hatte die Thematik rund um die Frontkamera ein bisschen in Frage gestellt und Darth Muggel hat dann auch nochmal hinterher gefragt, sag mal, gibt's überhaupt Smartphones, die keine Frontkamera haben? Und deshalb haben wir beide uns das Thema Frontkamera und Kamera im Allgemeinen nochmal so ein bisschen zu Herzen genommen. Sag mal, Thorsten, nutzt du deine Frontkamera oft?
Ich muss wohl sagen, ich nutze sie nur, wenn sie auch gut ist. Und das heißt dementsprechend quasi, ich nutze sie eigentlich immer nur, wenn ich auch einen Pixel habe. Kann man das so sagen?
Das wollte ich hören. Ja, das kann man sagen. Sehr gut.
Ja, aber auch hier. Ja. Man merkt das, also meine Freundin merkt das auch, sofern ich wieder ein Pixel nutze. Ich hatte das Pixel 1, hatte ich einmal wirklich länger, auch für eine längere Zeit genutzt, jetzt das Pixel 3. Und da muss ich ganz klar sagen, sobald ich wieder ein Pixel habe, schicke ich ihr einfach viel mehr Selfies auch einfach mal so als Status Update oder sowas, weil die Fotos einfach geil aussehen. Also keine Ahnung, die bringen einen besser in Szene, man sieht einfach selber besser aus, ne? Das Ganze ist scharf, kontrastreich etc. Ihr kennt das Ganze, ich will mich da gar nicht wiederholen, aber wenn die Fotos gut sind, dann schicke ich sie auch gerne rum, dann mache ich auch viele Fotos, aber wenn die Fotos immer nur so verwaschen sind oder so, dann, dann eher nicht, ne? Muss ich ganz klar sagen.
Hm? Ich glaube, das trifft dann aber auch so ein bisschen das Kernproblem von dem Ganzen, dass man sie unterm Strich gar nicht so nutzt und damit gehen, glaube ich, beide auch in dieselbe Richtung, dass man sie effektiv gesehen nicht wirklich braucht. Und der Vorteil, der sich dadurch generiert, das hatte der Mr. Ton nämlich dann auch geschrieben unter dem Post, dass du vorne einfach komplett alles aus Display machen kannst, weil du kein Loch oder kein Kameraausschnitt, keine Notch, du brauchst gar nichts, sondern wirklich nur Display. Ich verweise hier nochmal an das Nubia X zum Beispiel oder auch das Oppo, jetzt muss ich gerade überlegen, Vivo Next 2, genau, auch dasselbe Modul, mit zwei Displays quasi, und das hätte den Vorteil, wenn auf der Rückseite der Display ist, man hat nur noch die Hauptkamera und kann die gleichzeitig auch als Selfie-Cam nutzen. Ja, finde ich eigentlich auch einen guten Ansatz, hab so ein bisschen das Gefühl, das wird sich nicht durchsetzen.
Ich glaube auch, also weil so sehr ich da Mr. Tom auch dann recht gebe, beziehungsweise auch dem Dart Mogul, beziehungsweise halt die Frage, gibt's überhaupt Smartphones ohne Kamera vorne, gebe ich da auch wirklich recht. Also bei vielen Geräten kann ich da bestens drauf verzichten. Spricht halt, ja, die Jugend von heute, glaube ich, eine andere Sprache. Wenn du da mal irgendeinem Kid dann sagen würdest, ja, hier, das ist dein neues Smartphone und das hätte keine Frontkamera, dann kann man das, glaube ich, direkt wieder zurückgeben in den Laden, weil die brauchen das Ganze einfach. Ne? Also man sieht ja den Trend, die Hersteller versuchen ja eher die Frontkamera gerade auch besser zu machen als die Rückkamera. Ja, also wir sehen das Pixel mit diesem Weitwinkel, das heißt, dass ich halt mehr Leute drauf bekomme. Wir haben auch in der Vergangenheit HTCs gesehen, die haben dann irgendwie vorne eine 20-Megapixel-Kamera oder so eingebaut oder teilweise jetzt schon einen Blitz vorne eingebaut. Leider, glaube ich, ist der ja größten Teil der Bevölkerung eher so, ja, wir brauchen die Kamera noch, ne? Aber von meiner Seite finde ich auch, könnte man eigentlich drauf verzichten, ja.
Die Frage ist ja ein bisschen, ist ja auch dann die Geschichte mit der Notch auch, man braucht das ja auch für eine Face-Unlock, ne? Also klar, das wird über Infrarot gemacht, aber ein Sensor muss ja trotzdem noch verbaut sein. Also heißt, selbst wenn wir sagen, wir verzichten auf die Frontkamera per se, brauchen wir noch einen Sensor für einen Face-Unlock. Wobei dann wäre es wiederum interessant, den Fingerabdrucksensor im Display zu haben, um das Gerät zu entsperren, oder?
Ja, also der Fingerabdruck im Display funktioniert auch bei mir wirklich tadellos, also beim OnePlus. Ich hatte selten mal Probleme damit und ich habe sogar den Face Unlock bei OnePlus gerade nicht aktiviert, obwohl der ja auch super schnell und präzise ist. Einfach aus dem Grund, damit ich mal ein bisschen auch gezwungen bin, den Fingerabdruck zu testen. Und ja, ich muss ganz klar sagen, dafür braucht man natürlich dann noch eine Kamera beziehungsweise andere Sensoren. Wenn man das dann vielleicht besser in den Rahmen integrieren kann, ich könnte mir vorstellen, dass man sowas über Infrarot vielleicht dann auch ohne so eine richtige Linse, vielleicht wird dann wirklich weniger Platz gebraucht, ne? Aber nur den Fingerabdruck finde ich auch wieder blöd. Also ich hätte gern schon beides, denke ich mir.
Ja, und dann geht's los, dann braucht man es ja schon wieder. Ja, ich habe bis jetzt noch nie so richtig mit Face Unlock gearbeitet. Ich weiß nicht. Also ich habe den zum Beispiel jetzt auch an meinem Surface. Da funktioniert er auch in 95% der Fällen, aber dann funktioniert er nicht. Dann muss ich halt wieder einen PIN eingeben. Also ich meine, die Frage ist ja, die Hersteller werden ja auch daran arbeiten. Wir sind ja jetzt nicht die Einzigen, die jetzt hier im Podcast über das Problem sprechen. Der Trend geht ja auch dahin. Also wir haben ja das Mi Mix 3, das hast du ja selber als Testgerät im Moment, ne? Haben wir halt auch die Slider-Funktion, da wird dran gearbeitet. Ich glaube, ich greife das jetzt hier auch schon mal ein bisschen vorweg. Wir werden nachher noch reden auch über das OnePlus 7 zum Beispiel. Da wird diskutiert oder sind die Ideen im Umlauf, dass man eine ausfahrbare Kamera hat. Das gibt's ja bei Vivo auch, ne?
Ja, gibt's auch, ne? Also
aber das zum Beispiel, das sind Ideen, Ansätze, die sind, finde ich persönlich, aber nicht alltagstauglich. Wie ist denn das bei dem Mi Mix 3? Du hast ja schon mal so ein bisschen was damit gemacht, oder? Wie ist das mit dem Slider?
Ja, also es slidet natürlich ziemlich gut. Also der Slider-Mechanismus jetzt hat sich in meiner Nutzungszeit auch noch gar nicht verändert vom Widerstand oder so. Das ist immer noch so wie am Anfang, würde ich einfach mal behaupten. Und der Slider, der ist wohl relativ schwergängig, also ich könnte mir vorstellen, oder das müsste noch ein bisschen besser sein, der hat eigentlich schon ein bisschen zu viel Widerstand, also ich muss richtig kräftig nach unten ziehen, ist aber auch nur subjektiv, ne? Also hier kleiner Disclaimer, das ist natürlich auch meine eigene Meinung, ne? Das kann jeder anders sehen, schaut euch da auf sonst auch YouTube-Videos an oder so, da bringen die Leute es ja auch dann vielleicht ganz gut rüber, aber für mich ist das ein bisschen schwer und halt natürlich löse ich manchmal dann, wenn ich das Display runterziehen will, muss ich ja mit meinem Daumen aufs Display packen und oft oft wird dann einfach schon mal eine App gestartet oder eine Funktion ausgelöst, ohne dass ich das eigentlich wollte, ne? Ich wollte halt eigentlich nur den Slider betätigen, ne? Und ja, es wird halt einfach schon mal eine App gestartet, was ich gar nicht vorgesehen habe. Deswegen, ja, von meiner Seite, ich sehe das mit gemischten Gefühlen. Wenn das nochmal ein bisschen perfektioniert werden würde, wäre es eigentlich eine ganz gute Lösung, weil so kriegt man das gut eingebaut. Das Gerät ist sogar relativ flach dafür, muss ich zugeben. Wenn man jetzt das mal mit dem iPhone vergleicht, das iPhone XS oder 10 ist deutlich dicker und also zumindest gefühlt würde ich jetzt einfach mal behaupten, ist doch schon ein ganzer Brocken da hingegen. Und hier haben wir einen Slider mit drin, ne? Also ist schon schön, was Xiaomi da jetzt hinkriegt, schon zu verbauen in 2018. Daher kommt das Gerät ja noch. Und deswegen freuen wir uns, glaube ich, umso mehr auf 2019 und die Geräte, die da kommen. Ich glaube, ja, so ganz, ich kann mich nicht entscheiden, ne? Also könnte ich jetzt, wenn da oben jetzt ein Loch ist im Display, könnte ich mich, glaube ich, auch dran gewöhnen. Ich meine, das wäre jetzt, würde dem Ganzen, glaube ich, nicht so einen großen Abbruch tun. Ich glaube, das fällt dir ein bisschen schwieriger, ne, sich an so einen Punkt im Display zu gewöhnen.
Ja, ich habe das ja im letzten Podcast auch gesagt. Da muss ja auch die komplette Betriebsoberfläche muss ja daran angepasst sein, ne? Also, als wir den Podcast aufgenommen haben, der ja leider nicht so online gegangen ist, hattest du ja auch gesagt, dass du eher denkst, dass es quasi darüber hinausgeht, ne? Also, dass es wie halt ein Loch im Display ist. Ich sehe es genau, ja eher ein bisschen skeptischer, dass es dann mit einem schwarzen Rand in vielen Apps laufen wird, weil die dadurch dann komprimiert werden. Ich finde, es ist also viel Bewegung auf dem Markt, also auch so eine ausfahrbare Kamera, glaube ich, die geht irgendwann relativ schnell kaputt, die ist staubanfällig und man hat dadurch auch nicht den Vorteil, zum Beispiel das IP67 zu zertifizieren. Also es ist dann auch nicht wasserdicht auf eine gewisse Art und Weise, ne? Auch weder der Slider-Mechanismus, noch wenn die Kamera rausfährt. Es ist irgendwie, es ist schwierig und der Markt zeigt ja bis jetzt noch keine klare Tendenz, wohin es geht. Was, glaube ich, jetzt kommen wird dieses Jahr, ich meine im S10 wird es ja auch so sein, ist einfach dieses Loch im Display. Und mir gefällt es nicht. Ich finde, ästhetisch gesehen habe ich es noch nicht so irgendwie vor Augen, dass sich das durchsetzt auf dem Markt, oder?
Also ich finde es weniger tragisch als du, muss ich auch sagen. Also ich finde es gar nicht so schlimm. Ich bin ja auch die Teardrop-Notch gewöhnt und so. Vielleicht kommt es daher, dass ich die nicht schlimm
fand. Die finde ich aber ästhetisch. Also ich hatte das beim Essential Phone ja auch. Also das finde ich zum Beispiel lang ganz schön, weil das ist nur diese kleine Einkerbung für die Kamera. Aber so ein Loch im Display, das ist ja nicht oben in der Mitte, sondern das ist ja dann eher rechts oben, links oben. Das wirkt für mich nicht symmetrisch dadurch.
Okay, das kann man auch so sehen oder vielleicht auch die Meinung haben. Also ich muss sagen, ich finde es oben links gar nicht so schlimm, auch wenn ich sonst eher so ein Freak bin, dass ich auch sage, alles muss symmetrisch sein. Zumindest das Kinn unten soll so groß sein, wie er dann auch quasi die Stirn oben. Ne? Ja. Da bin ich eigentlich auch so ein Freak, dass ich das eigentlich eher gleich hätte. Aber ich finde das gar nicht so unbedingt unsymmetrisch, wenn da jetzt ein Loch oben links im Display ist oder oben rechts. Ich finde es wirklich schadet eigentlich kaum. Man müsste wenig, glaube ich, bei der Bedienung ändern dazu. Ich glaube auch nicht, dass oben dann irgendwie schwarze Balken dann so weit sind wie das Loch, das auf keinen Fall. Aber zum Beispiel hat man ja bei vielen Apps oben links zurück. Ja, das heißt, dass man dann irgendwie nach zurückdrücken muss oder man öffnet oben links das Menü, damit dann diese Registerkarte Menü rausfährt. Und ich glaube, da muss man dann vielleicht schon mal ein bisschen anpassen, weil da kann man dann vielleicht, ist die Reaktion wahrscheinlich nicht mehr so gut, ne? Also, oder ich kann das nicht mehr so präzise drücken, weil ich ja dann einfach die ganze Zeit auf die Kamera drücke, ne? Aber naja, wir werden mal sehen. Ich hatte ja noch so ein Gerät nie in der Hand, was so ein Loch im Display oben hat. Also wir hatten es letztens im Podcast auch Mole getauft, ne?
Ja,
wenn du
das
dich
haben
erinnerst,
wir auch gesagt,
also,
ne? Ja.
Genau,
also du, ich hatte also die Idee kam ja von dir, ne? Richtig.
Ich hatte diesen Begriff ins Leben gerufen, also ich hatte nur erkundigt, also man kann wohl sagen, also mir in einem Gespräch mit einem Mitarbeiter von mir ergab sich dann halt so eine Diskussion und so weiter und dann ist mir irgendwie spontan so ein Name gekommen, dass das, oder ich habe aufs Display geschaut und habe mir gedacht, okay, das sieht aus wie ein Muttermal und da habe ich dann einfach geguckt, was heißt denn Muttermal? Ich bin dem Englischen nicht so mächtig, wahrscheinlich, deswegen wusste ich das nicht mehr, aber man kann es wohl Birthmark nennen oder halt Mole, stand dort auch aus Auswahl und ich fand das Wort Mole irgendwie einen sehr prägnanten Begriff, beziehungsweise kurz und knapp und ich wollte dann in dem Moment direkt Hashtag Mole ins Leben rufen, ne? Und ja, du wärst direkt mit am Start, ne?
Ja, natürlich, you heard it here first, also wir sind die Ersten, oder Thorsten ist quasi so der Erste, der das Wort so ins Leben ruft in Kombination mit einem Loch im Display, ja, die Mole, hört sich auch gut an, ich finde, das ist eine runde Bezeichnung, die Mole.
Ja, so wie die Notch irgendwie, ne?
Ja,
und ne? Das wäre dann die Mole. Ich finde, da muss es auch einen Namen für geben, weil was sagst du jetzt im Moment? Ja, okay, hat ein Loch im Display oben links, ne? Ist ja Hole.
So, ich glaube, das
ja,
ist
man
auch
könnte
so
auch Hole sagen, ne? Aber
deutsche Loch, das hört ja immer so hart an, ne?
Ja, ja, das, also das können die Amerikaner gar nicht, ne? Also das Deutsche, die deutschen Begriffe, Begrifflichkeiten sind ja immer sehr hart.
Ja,
und,
genau.
Nee, das mögen die absolut gar nicht. Nein.
Ja, ich glaube, dann würde ich in diesem Zuge auch schon mein Highlight der Woche präsentieren. Ich lasse die Hosen runter. Das hört sich auch so hart an, ne? Nee, so schlimm ist es nicht. Reden wir nämlich über die Mole und dann würde ich sagen, am kommenden Dienstag, je nachdem, wann er den Podcast hier hört, jetzt muss ich gerade rechnen, ist der 22., ne? Oder? Heute ist der 20.
Ja, ja, ja. Genau, 22.
Geht's für mich mit einem Kurztrip Flieger hin und zurück nach Paris, denn hier stellt Orna das View 20 vor und ich habe die ganz große Ehre, live dabei sein zu dürfen, bin quasi eingeladen, ja doch, bin ich, genau. Alles wird übernommen, ich werde live vor Ort ein bisschen was für euch berichten, deshalb habe ich auch am Anfang gesagt, verfolgt YouTube, denn hier werde ich definitiv ein Highlight Video des Tages so drehen, werde ich aber über ganz viel oder mit ganz viel Material über Instagram und Facebook versorgen, ganz viele Stories auch relativ viel posten, also stellt euch da schon mal drauf ein. Für mich jetzt so das erste Mal, dass ich bei so einem Event dabei sein darf, aber auch da, wie gesagt, danke an euch Hörer, denn würdet ihr das Projekt hier alles nicht so unterstützen, hätte man, glaube ich, gar nicht die Notwendigkeit gesehen, mich da mit hin zu nehmen oder einzuladen dafür. Ja, das Ganze findet in Paris statt. Dann geht's ganz früh morgens los und komme dann irgendwann in der späten Nacht zurück. Ich fliege also direkt wieder zurück, weil ich ja berufsbedingt am Mittwochmorgen wieder bei den Kids stehen muss. Das ist alles ein bisschen schwierig. Ja, aber dann geht's los. Dann schaue ich mir das Loch im Display, die Mole, mal live an und bin gespannt.
Kannst ja mal durchsickern lassen, dass dass man das ja Mole nennen könnte. Vielleicht stellt sich Honor ja da drauf ein.
Das ist ja auch gut, so Marketing. Aber wie können wir denen denn deutlich machen, dass das auf ja speziell deinem Mist gewachsen ist? Wir haben ja den Podcast als Beweis, ne?
Ja, also irgendwas eigentlich hatten wir ja den letzte Woche schon.
Ja, aber stimmt. Ich das nicht verduddelt?
Ich bin ja froh, dass wir den, dass bisher immer noch nicht der Hashtag irgendwie sonst verwendet wurde. Deswegen können wir jetzt noch schnell ein Patent anmelden, glaube ich.
Ja, stimmt. Lassen wir uns dazu noch irgendwas Cooles einfallen. Ich habe da gute Ideen. Ja, auf jeden
Fall. Also dir auf jeden Fall viel Spaß. Ne? Also,
ja, danke.
Ich bin richtig neidisch. Das ist auf ein mega cooler Trip, überhaupt eingeladen zu werden, die Ehre zu haben, jetzt auch mal live bei so einem Event dabei zu sein, weil ich begleite die Hersteller immer sehr gerne online bei sowas. Ne? Ich habe mir die Live-Veranstaltung von OnePlus angeschaut, von Huawei, bin an den Tagen immer sehr aktiv, Apple sowieso oder Samsung, die Unpacked-Events. Sofern man die Möglichkeit hat, das auch von zu Hause aus als normaler Consumer Benutzer dann auch zu schauen, mache ich es halt auch gerne oder nehme die Chance immer wahr. Und wenn es auch manchmal nachträglich ist, ne, oft stellen die Hersteller das ja nur nachträglich online. Deswegen bin ich sehr, sehr neidisch. Also ich finde das sehr cool, dass man dich eingeladen hat von Honor. Und ich bin sehr gespannt, was man berichtet. Ich folge dir auf jeden Fall bei Instagram an dem Tag und natürlich dann auch, freue ich mich quasi fast schon aufs Wochenende, denke ich mal, lädst du dann ein YouTube-Video hoch, ne?
Ja,
und,
so ist der Plan.
Ich bin sehr gespannt, ich bin sehr, sehr gespannt, ja.
Ja, ich bin auch ein bisschen nervös. Ich habe, bevor wir den Podcast aufgenommen haben, habe ich auch zu dir gesagt, das ist auch lustig, ich habe so Events ja noch nie verfolgt in so Videos. Ich habe irgendwo dann mal einen Live-Ticker gelesen und habe mir halt am Ende dann so alles als Content zusammengefasst gegeben, damit ich einen Überblick hatte. Und du hast dann erzählt, was du schon alles so gesehen hast, wie du es mitverfolgt hast. Und habe ich auch gesagt, da schicken die mit mir genau eine richtige Pappnase hin, die da gar nicht so im Thema quasi ist. Aber ja. Bin gespannt auf die Eindrücke, wen man so sieht an Leuten.
Ist ja das Wichtigste, dass du dich mit Smartphones auskennst. Also
ja, das ist
Hauptsache, du kennst dich damit aus und um mehr geht's ja eigentlich gar nicht, ne?
Ja, das stimmt.
Da kannst du ja deine Meinung zu abgeben.
Ja, dann gebe ich da mal einen Senf dazu, denn mit Orna sieht es auch so aus, dass wir da ein Instagram Live-Video machen werden vor Ort. Also vielleicht auch da nochmal Orna folgen selbst. Da werden wir ein Live-Video aus Paris dann schalten. Da werdet ihr dann mein Gesicht auch nochmal in voller Schönheit im Internet sehen. Das kann ich auch schon mal hier anteasern. Ja, genug Werbung in eigener Sache. Ich kann das nicht so gut, ne? Ich mag das nicht, wenn man
Ich finde das, du machst das schon sehr, sehr gut, denke ich.
Also wenn das arrogant rüberkommt, dann musst du mir das immer sagen, ne?
Nein, absolut gar nicht, ne? Ich bin der Letzte, der dir da dann ins Wort fährt. Also nein, ist aber alles gut. Ich glaube, dass die Hörer, wie gesagt, du hast dich bei ihnen bedankt, ne? Also ohne sie ist das ja eh nicht möglich.
Nee,
und du machst es ja auch vorrangig dafür, damit du den Hörern dann auch sagen kannst, lohnt sich das Gerät, lohnt sich das nicht, ne? Du bist da ja auch ehrlich, auch wenn du eingeladen worden bist von Honor, ist das natürlich schön. Aber wenn du jetzt wirklich sagen solltest am Ende, okay, das Gerät ist nicht so toll, dann wirst du das, glaube ich, auch ehrlich sagen. Und deswegen, es ist alles nur für die Fans oder für die Zuhörer hier. Ne? Es ist keine eigene Selbstdarstellung oder sonstiges, sondern ihr sollt wissen, lohnt sich das Telefon oder nicht. Ja, und
genau.
Darum geht es ja nur.
Ich denke auch, das hast du rund und cool so zusammengefasst. Ein anderes Telefon oder ein anderes Telefon ist auch so ein Oldschool-Begriff, ne?
Aber ja, ich habe das gerade leider benutzt. Ja, ist mir auch zu spät aufgefallen, ja.
Aber cool, es hat was. Wenn ihr smartphone-technisch noch das am drittmeisten benutzte Betriebssystem der Welt nutzt, das ist Windows 10, meines Wissensstandes nach, dann habt ihr es ja wahrscheinlich schon mitbekommen, der Support endet dieses Jahr. Ende des Jahres wird dann der Support Windows-seitig eingestellt. Natürlich könnt ihr das Betriebssystem noch nutzen, aber das bedeutet natürlich auch für viele Apps, die werden nicht mehr unterstützt. Heißt, die ganze Ära rund um das Windows Phone hat leider ein Ende. Ich muss sagen, ich finde es total traurig. Aus Marktsicht ist es zum einen schade, weil es ist jetzt nur noch auf Android und iOS quasi fokussiert. Hat es auch schon vorher, machen wir uns nichts vor. Also ich glaube, bei Windows war schon vor 2-3 Jahren, war einfach Schicht im Schacht. Aber es war trotzdem noch präsent auf dem Markt, auch wenn nur mit einem ganz kleinen Anteil. Ich finde es wirklich schade. Muss auch sagen, dass mir Windows 10 sehr gut gefallen hat. Oder beziehungsweise Windows 8, da ging es ja auch schon los mit den Kacheln. Beziehungsweise Windows 7 waren ja schon die ersten, die diese Kacheloptik haben. Ich finde es definitiv schade. Ich habe selber auch nicht unterstützt. Und ich glaube, man hat gemerkt, dass der Bruch reinkam, als die Unterstützung durch den App Store nicht mehr so vorhanden war und als die Überlegung im Raum stand, Android-Apps importieren zu können auf Windows-Phones, weil das hat ja das komplette Windows-Betriebssystem eigentlich überflüssig gemacht, wenn man Android-Apps darauf kopieren kann. Ja, von meiner Seite ist es eigentlich so eine kleine Schweigeminute wert. Wie siehst du den Untergang von Windows 10 Mobile?
Also ich bin sehr, sehr traurig. Ich glaube, noch trauriger als du darüber. Also das Betriebssystem, also ich finde jetzt nicht so schlimm wegen dem Support, ne? Das, klar, das war irgendwann absehbar, wenn es halt nicht mehr gekauft würde, ne, oder gekauft wird, dann wird das irgendwann eingestellt, ne? Lohnt sich ja dann auch nicht mehr für die vielleicht 1% Nutzer da draußen, wenn überhaupt, ne? Also wenn es hochkommt. Deswegen, das finde ich, das ist natürlich jetzt natürlich für diejenigen noch schade, aber klar, war absehbar. Das Schlimmere ist eigentlich, dass sich Windows nicht durchgesetzt hat, wenn ich nochmal genau drüber nachdenke, weil stell dir einfach mal vor, Windows Mobile hätte sich genauso verbreitet wie zum Beispiel ein Android heute oder Apple iOS. Du hättest dann einfach die mega coolen Apps auch auf deinem Desktop-PC, ja. Ich vermisse nämlich sehr oft einfach mal irgendeine Android-App oder Apple Mac-System oder App oder sowas, ne? Die zum Beispiel, war letztens auf der Suche nach einer super Notiz-App, ne? Und da gibt's im iOS-Segment wirklich allerhand Apps, die toll funktionieren, die top sind. Und da war ich auf der Suche nach einer Windows-Alternative und das gibt's einfach kaum, ne? In dem Windows-App-Store, da gibt's eigentlich fast gar nichts, ja. Und wenn jetzt sich so ein mobiles Betriebssystem wie Windows 10 Mobile halt super durchgesetzt hätte, dann hätten wir auch deutlich mehr Vielfalt für die normalen PCs, ne? Also du auf deinem Surface hättest, glaube ich, nochmal bessere Geräte, bessere Apps halt dafür, ne? Du könntest dann noch produktiver sein und halt natürlich dann auch auf dem Smartphone irgendwie. Also ich find's schon schade, weil je mehr Auswahl es gibt für die Nutzer, desto besser und ja, Konkurrenz belebt das Geschäft, das heißt, das würde Google nochmal anspornen, besser zu werden, Apple nochmal anspornen, besser zu werden und Microsoft ist im Moment sehr, sehr erfolgreich mit der Surface-Reihe, das haben sie nochmal vor kurzem auch veröffentlicht, da gab es ein paar Zahlen dazu, ich habe jetzt nichts Genaues mehr vorbereitet, aber auf jeden Fall, die Surface-Sparte läuft sehr, sehr gut.
Das muss man und ja sagen. Es ist ja, sie haben ja jetzt nicht ganz den Anschluss verpasst. Also so hardwaremäßig sind sie ja noch gut aufgestellt. Also sie zeigen zumindest, dass sie es können. Und ich glaube, man hat das irgendwie bei den Windows Phones nicht ganz auf die Kette bekommen, weil man, glaube ich, zu lange auch zu kompliziert gedacht hat. Man hat irgendwie, glaube ich, in vielen Sachen versucht, 1:1 das Betriebssystem entweder vom Computer aufs Handy zu bringen oder halt vom Smartphone auf den Computer. Also man hat irgendwie versucht, mit Biegen und Brechen beides ineinander reinzudrücken, damit es für den User keine große Umstellung ist. Und daran, glaube ich, ist es am Ende gescheitert. Man hat ja diese Kacheloptik beispielsweise, hat man dann auf dem Desktop mit Windows 8 irgendwie eingeführt, weil man die ja schon ab Windows 7 Mobile auf dem Smartphone hatte. Es war irgendwie nie so eine klare Linie drin und daran behaupte ich, ist es am Ende gescheitert. Denn du musst ja mal überlegen, wie viele Leute nutzen Windows als Desktop-System. Das sind ja 90%, behaupte ich mal, so roundabout,
ja.
Oder? So,
ja, und das ich heißt, glaub auch fast.
Du hast so einen großen potenziellen Markt an Leuten, die das Windows-Betriebssystem kennen, nutzen und auch lieben gelernt haben, auch wenn es seine Macken hat, das ist ja so, es läuft ja auch nicht immer alles rund. Aber wenn du davon nur einen Bruchteil mit in den Smartphone-Segment richtig mitgenommen hättest, die wären dir treu geblieben. Und dann hättest du mit 20% Marktanteil, hättest du das Ding solide fahren können.
Ja. Also es gibt auch wirklich noch ein paar Kunden, die mich in den Shops fragen nach Windows-Geräten, ne, beziehungsweise dann ich manchmal sogar noch mir ein Windows-Gerät da unter die Augen kommt. Und ja, also ich hätte gar nicht gedacht, dass es noch so die Nutzerzahl gibt da draußen. Was für mich Windows 10, glaube ich, damals auch ausschlaggebend irgendwie vernichtet hat, muss ich ganz ehrlich sagen, war Google. Und zwar gab es ja keine einzige Google-App für die Windows-Systeme. Ja, das heißt, genau. YouTube
alles über den Browser,
nicht.
Ne?
Alles über den Browser, und das funktionierte damals noch schlechter als heute, muss man ehrlich gestehen. Und es ist einfach nicht so bequem von der Handhabung gewesen. Ja. Und Google hat aus Prinzip gesagt, um Microsoft zu zerstören, sage ich mir jetzt einfach mal im mobilen Segment, wir bringen keine Apps raus. Und das war für mich wirklich damals ein sehr großes K.O.-Kriterium dazu. Ne? Also finde ich dementsprechend nochmal umso blöder. Microsoft verdient ja sogar an jedem Android-Smartphone mit. Ne? Aus Lizenzgründen haben sie ja damals sogar das Android-Betriebssystem beeinflusst. Ne?
Ja.
Und das ist eigentlich nochmal umso dummer gelaufen für Microsoft. Also richtig schlecht. Da gab es ja auch nochmal einen Firmenwechsel in der Spitze, ne, oder im Vorstand, und die operativen Entscheidungen trifft ja jetzt, glaube ich, jemand anders. Ich denke mal, wenn der jetzt damals schon was zu sagen gehabt hätte, hätte der das Ruder rumgerissen. Aber ja, umso schader und wirklich deprimierender macht einen das. Ich bin sehr, sehr bedrückt deswegen, dass der Support irgendwann endet, war klar. Das wissen wir alle. Aber ja, das System würde ich mir manchmal zurückwünschen, ja.
Ja, das stimmt. Ich habe jetzt neulich auch das, jetzt muss ich gerade überlegen, was das 930er von Microsoft dann gesehen. Ich glaube für 80 Euro.
Ja, Nokia
Euro.
War das noch?
Ja,
oder?
Nokia 930, glaube ich, das war's. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Für 80 Euro in irgendeinem Deal. Und da war ich auch kurz davor, so aus nostalgischen Gründen nochmal zu sagen, ey, ich will's haben. Weil die Kamera beispielsweise, die hatte mich auch überzeugt. Und man hat ja auch dann diesen Ansatz gemacht, das ist ja das, was Samsung ja zum Beispiel auch hat. Ich meine, mit dem S8 haben sie es eingeführt, dass du über eine Dockingstation dann quasi aus dem Smartphone ja einen PC machen kannst. Also auch da war der Ansatz wieder da, aber da hat man es wieder gegen die Wand gefahren, weil es wieder mit der Auflösung und mit den übereinstimmenden Apps da nicht richtig auf die Kette bekommen hat. Wieder so dieses Unfertige rausgebracht. Das ärgert mich einfach. Das muss ich ja zum Beispiel auch Apple lassen. Wenn sie Sachen rausbringen, dann sind die durchdacht. Dann kannst du damit arbeiten und du kannst sie direkt nutzen. Und das hat man irgendwie bei Windows nie wirklich hinbekommen. Man hat ja die Hoffnung, oder ich war damals auch total beeindruckt, als man Nokia aufgekauft hat. Da dachte ich auch, boah, jetzt eskaliert der ganze Markt, jetzt kippen die das Ganze. Ne? Es war ein guter Impuls, aber es hat am Ende nicht gereicht einfach. Und das ist so schade, weil wir jetzt quasi ja nur eine Monokultur haben, auch wenn es zwei Betriebssysteme sind. Aber es ist einfach zu wenig. Und sich als dritte Macht jetzt zu behaupten, das wird nicht mehr funktionieren. Der Markt ist so gesättigt damit, du wirst die User nicht zum Wechsel bewegt bekommen.
Also im Moment nicht mehr. Ich glaube, ob da noch mal irgendjemand anders hinkommt und da noch einen Wechsel ermöglicht, keine Ahnung. Vielleicht, wenn iOS und Android wirklich irgendwann stagnieren. Man sieht ja jetzt schon so leichte Anzeichen, dass die Updates natürlich immer weniger wichtig werden irgendwie. Und die Sicherheitsupdates kommen ja bei Android sowieso schon monatlich. Das heißt also, was die Sicherheitsfaktor angeht, sind wir gar nicht mehr auf diese großen Betriebssystem-Updates angewiesen. Und sieht man ja jetzt schon. Und ich glaube, die großen Updates, manchmal merkt man, glaube ich, kaum einen Unterschied. Also ich muss ehrlich sagen, zwischen Android 8 und 9, der Unterschied war so gering für mich.
Ja, der war wirklich marginal. Das war jetzt nicht, also die Gestensteuerung, klar, die ist mit dazugekommen. Das war aber für mich schon so das Hauptding,
und,
oder?
Das Multitasking hat sich ein bisschen verändert, was sogar verschlimmbessert worden ist, muss ich sagen. Ne?
Ja, das stimmt, ja.
Ich bin gar nicht mehr unbedingt so darauf angewiesen, auch bei iOS, zwischen iOS 11 und 12 war halt nur ein Performance-Update, das war kaum an neue Funktionen kam dazu, ne, außer jetzt vielleicht bei Force Touch, wie der Tagan Daniel eben noch gesagt hatte, ne, aber ja. Du wolltest gerade was sagen, Olli.
Nee, einfach nur, daran sieht man ja, wie ausgereift das ganze System ja schon ist, dass die Updates, ich meine, was waren das für Sprünge, wenn du wahrscheinlich von Android 6 auf 7, wenn du die Sprünge mal zurück überlegst, das waren ja wirklich große Änderungen, aber jetzt ist auch für Android 10 ist dann so, ja, dass man diesen Dark Mode dann quasi hat, dass das Ganze in Dunkel auch angezeigt wird. Ja, das ist schön von der Optik, aber das macht's jetzt auch nicht irgendwie dick insgesamt. Also da merkt man, glaube ich, dass sie im Moment alle ein bisschen am Kämpfen sind, also beide Betriebssysteme, da wirklich mit dem nächsten großen Ding um die Ecke zu kommen.
Ja, also Android hatte doch noch mal im Gespräch das Ganze komplett zu canceln und das neues Betriebssystem irgendwie zu entwickeln, was dann nicht mehr Android heißt. Ne?
Soll bin das jetzt nicht mehr Fuchsia sein?
Boah, war das nicht Firefox? Ich bin mir jetzt nicht sicher, ne? Aber könnte sein. Fuchs. Ja. Ich bin mir jetzt wirklich total unsicher. Wir haben es zu schlecht vorbereitet, muss man sagen.
Das stimmt. Shame on us.
ich glaube, dafür könnte es Zeit werden, und aber es ist halt so, die Apps sind jetzt für diese Plattform halt verfügbar und du kriegst es einfach nicht hin, jetzt an einem bestimmten Datum mit irgendwie ja 1 Million Launch-Apps irgendwie zu ja.
Ja, das ist, damit steht und fällt ja alles mit der App-Unterstützung. Wenn die gegeben genau. ist, dann kannst du so viele Leute auf deine Seite ziehen, aber das ist ja, wie gesagt, das Problem auch bei Windows gewesen. Der App-Support war einfach nicht da. Und wenn du nicht die und die und die App in deinem App Store hast, dann bist du raus. Wenn du siehst es ja auch zum Beispiel, Fortnite ist ja bei allen so angesagt zum Zocken. Bei Android gibt's das jetzt so langsam halt, ne? Aber wie lange ist das nur auf den Konsolen und auf iOS gelaufen? Und dann merkst du halt diese Nachfrage, da muss was passieren. Und überleg mal, wie lange würde es bei Windows dauern, bis sie die App überhaupt im App Store haben?
Ja, das auch noch, da kommt noch dazu, ne? Also dementsprechend muss man sagen, Windows ist wirklich, ich find's genauso wie du, nochmal zusammenfassend, wirklich schade, und hätte ich mir anders gewünscht, aber natürlich, man kann es jetzt leider nicht mehr ändern. Eben nochmal kurz mir aufgefallen, Windows ist ja direkt auch von 8 auf 10 gewechselt. Die haben es also eigentlich genauso gemacht wie Apple, ne? Und vielleicht ja, hat Apple es da kopiert, ne? Zwischen iPhone ja, 8 und iPhone 10. Ja. War ja auch der Sprung. Ist mir eben nochmal aufgefallen, als du so drüber gesprochen hast. Ja? Aber ja. Windows wünsche ich mir teilweise manchmal wirklich zurück.
Doch, definitiv. Ist ein bisschen nostalgisch, aber mir ist auch gerade bewusst geworden, was für eine leidenschaftliche und flammende Rede ich hier für Windows gehalten habe. Bin da, glaube ich, auch so ein kleiner Fanboy. Aber kommen wir zum Unternehmen, das Windows da ein bisschen einen Stock zwischen die Beine geworfen hat. Und zwar war das Google, und die können ja mit ihrem, mit ihr Maps einfach, ist der Marktführer. Da gibt's jetzt die ersten Tests mit der Blitzerwarnung, und das finde ich echt cool, muss ich sagen. Also es dreht sich primär erstmal nur um fest installierte Blitzer auf den Straßen, also nicht noch die mobilen dazu, wobei ich da auch nicht weiß, wie lange das dauern wird, bis die implementiert wären dann, beziehungsweise wie schnell das eingefügt werden kann. Ich finde es richtig gut. Also ich nutze in meinem Auto ja auch Android-Auto, habe das immer angeschlossen einfach, und klar, navigiere ich dann auch über Maps, und wenn dann der Blitzerwarner noch mit dabei wäre, ja, untouchable von meiner Seite aus. Thorsten?
Ja, also irgendwie haben auch solche Blitzer-Apps fast gefühlt 80% aller Kundschaft irgendwie installiert auf ihrem Smartphone. Also ja, diese Blitzer.de und so. Ja, wirklich. Also das ist so irgendwie fast schon eine Standard-App bei den meisten.
Anscheinend
werden die sehr häufig geblitzt. Nee, ich habe die wirklich nicht. Also mir ist das eigentlich, ich sag mal, nicht so unsicher, aber ich könnte mir vorstellen, dass der ja doch die ganze Zeit überprüft, wo ich bin, ne, und die ganze Zeit Navigation. Starte ich die einfach, wenn ich losfahre, oder wie muss das ablaufen? Weil wenn die jetzt die ganze Zeit im Hintergrund läuft, wäre mir das, glaube ich, ein bisschen zu viel Stromverbrauch oder zu hoch. Ich habe es bisher deswegen auch wirklich gar nicht genutzt. Also ich kann dir da nicht so viel zu sagen. Ich frage mich auch, wie die das mit den mobilen Blitzern machen würden. Das machen ja aktuell Blitzer.de und so auch schon. Ist das nutzerbasiert? Also ist das so ein Community-Ding? Das bedeutet, wenn ich jetzt einen mobilen Blitzer sehe, setze ich hier so eine Nadel dann da rein, da ist einer? Oder wie läuft das? Ne? Das ist so für mich die Frage.
Gute Frage.
Ansonsten bin ich auch nicht so ein Freund davon, dass man so ein Smartphone dann während der Fahrt bedient, ne? Deswegen sollte das, wenn schon, in der Halterung sein, wenn ich dann irgendwie gewarnt werde, ne? Aber ich habe echt keine Erfahrung damit, ne? Nutzt du die denn? Hast du eine App dafür vorher gehabt?
Gar nicht. Ich glaube, ich fahre zu anständig dafür, auch wenn das bestimmt voll uncool ist, dass ich jetzt kein Raser bin, der mit 200 über die Autobahn fährt. Das ist ja immer so ein bisschen dieses yeah, voll cool mit. Aber ich bin jetzt auch keine Tuckerente, die alles blockiert, das auch nicht. Aber ich halte mich primär schon irgendwie an das Tempolimit. Also von daher, ja. Ja, und wenn man auch mal ehrlich ist, manchmal dann trifft es auch mal die richtigen Leute. Also man kann natürlich darüber streiten, ob das sinnvoll ist, in der Baustelle mit 20 zu fahren, ne? Also finde ich jetzt auch ein bisschen. Aber teilweise, wenn du siehst, wie du gedengelt wirst, obwohl du selber jemanden überholst, dann denke ich so, manchmal trifft es die Leute auch mal zurecht, wenn die mal mit 40 zu viel geblitzt werden. Klar, da wird denen natürlich jetzt irgendwie das Werkzeug an die Hand gegeben, in den Abschnitten, wo kein fester Blitzer ist, da Gas zu geben. Bin aber eigentlich auch ein Fan davon, wenn das gut integriert ist. Klar, die Frage, wie du auch gesagt hast, ist halt, wie ist es mit den mobilen Blitzern? Wie das gemacht wird, da muss natürlich eine Community dahinter stecken. Aber auch da, das ist, ich glaube, Google hat einfach so viel, ja, User, so viel Macht auch irgendwo. Das wird ein bisschen dauern, bis es angelaufen ist, aber da könnte ich mir vorstellen, könnte sich Google durchsetzen. Anders natürlich auch als bei Messenger-Diensten oder so. Da hat es Google ja ein bisschen gegen die Wand gefahren.
Ja, also ich finde auch, also mal gucken, wie das dann implementiert wird, ne, und wie das dann auch aussieht. Wenn ich ja eh in der Navigations-App bin, dann macht's ja auch Sinn, dass ich das dann da sowieso angezeigt bekomme. Genau. Ich fand's halt immer nur ein bisschen irgendwie zwiegespalten, wenn man jetzt da eine extra App für öffnen muss oder so. Das fand ich halt ein bisschen unsinnig, deswegen umso bequemer. Warum nicht, wenn der mich eh warnt, ne? Ich weiß nicht, ob der ja deutsche Staat das so toll findet, mal gucken. Aber auf jeden Fall.
Ich glaube, ich habe aber da irgendwas gelesen, dass es rechtlich eigentlich schon möglich wäre. Also, dass es da zumindest
ja, wahrscheinlich,
keine Probleme gibt.
Ich könnte mir ja vorstellen, dass das eventuell ja schon eine teilweise, ja, die Leute, die die App nutzen, dann ja vielleicht auch schon so von Haus aus oder durch die App vielleicht schon sich mehr an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten vielleicht, keine Ahnung. Kann ja sein, dass der auch warnt, wenn man dann schon nur zu schnell fährt und gar kein Blitzer in der Nähe ist. Dann würde das ja dafür sprechen, dass man sich dann schon vorher entsprechend verhält. Aber so, also ich wurde halt in der letzten Zeit gar nicht mehr geblitzt, also es ist wirklich bestimmt schon 8-9 Jahre her oder so, dass ich das letzte Mal geblitzt wurde, ja, ist vielleicht auch übertrieben, vielleicht sind 6 Jahre, aber so in der Jugend, da ist man vielleicht ab und zu mal zu schnell gefahren, mit jugendlichen Leichtsinn, aber heute passiert mir das eigentlich nicht mehr. Ja. Und die meisten Blitzer kenne ich halt, ne? Also ich bewege mich selten mal in irgendwelchen Orten, in denen ich mich nicht auskenne, und da kenne ich halt natürlich die Stützpunkte der Blitzer, und da brauche ich sowas dann, finde ich, aber in der Navi-App, um es abzuschließen, finde ich es doch ganz sinnvoll, klar.
Ja, finde ich auch. Mir ist gerade die Idee gekommen, eigentlich könnte Google einfach so einen Button im Display dann integrieren, wenn du an einem Blitzer vorbeifährst, dass du den nur einmal drücken musst. Das wäre auch gut, oder? Und dann
würde das schon reichen,
weil das Tempolimit kennen sie ja dann, dadurch, dass es ja eingegeben ist im System. Und dann würde,
das wissen sie so schon,
genau. Ja, und das würde preisgegeben werden. Aber dann auch bestimmt nur, wenn, weiß nicht, eine Quote von so und so viel Prozent erreicht wird, von Leuten, die das auch gedrückt haben. Weil wenn du einen Idioten hast, der ständig überall drückt, dann bringt's ja auch nichts.
Das stimmt. Das wäre wirklich gut, wenn man das dann so einbauen kann. Aber dann muss man natürlich auch nur für die festen Blitzer, ne, für die mobilen,
ja, stimmt,
müsste auch sich wieder, das, ne? Ja, dann täglich wieder ändern, ne? Also dann müsste man das tagesbasiert dann natürlich pflegen und aktualisieren. Naja, also
da sind schlaue Leute bei Google am Start. Ich glaube, die werden das alles schon.
Ja, manchmal ändern sich die mobilen Blitzer ja auch stündlich, ne? Also die ja, stehen genau. Ja nicht den ganzen Tag irgendwo, sondern sind dann irgendwo ihre 4 Stunden da, 4 Stunden dann da. 100% sicher kann man sich da, glaube ich, nicht. Aber eine gute Sache ist es auf jeden Fall in der App selber, weil wenn es nativ irgendwo in der App unterstützt wird, finde ich es okay. Ne, dann braucht man ja nicht eine extra App für.
Genau.
Und ja, ist ein Feature, das kann ich auch ausschalten, wenn ich dann da keinen Bock drauf habe. Deswegen, das stört ja keinen.
So, dann haben wir Google, glaube ich, schon mal hier abgespeist. Wir haben eben über OnePlus geredet. Da tauchen jetzt die ersten Gerüchte auf. Ich weiß gar nicht, sind das, manche Sachen sind bestimmt schon bestätigt, weil man ja viel von Oppo auch vorher schon mitbekommt. Aber die ausfahrbare Kamera soll wohl ein fester Bestandteil des OnePlus 7 sein. Damit haben wir dann natürlich, habe ich eben auch gesagt, das Problem, ja, dass es nicht wasserdicht sein kann. Ne? Klar, wenn die Kamera rausfährt. Und wir haben noch das schnelle induktive Laden. Darüber hatten wir uns im letzten Podcast ja unterhalten. Ich hatte versucht, das so ein bisschen angeschnitten zu haben, als ich die Folge dann alleine aufgenommen habe. Du als ganz großer OnePlus-Fan, ausfahrbare Kamera, gut, schlecht?
Also ich würde, glaube ich, das Mole oder die dieses Loch im Display halt wirklich bevorzugen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde es bei OnePlus, bei den Renderbildern, die gezeigt haben, wo das Loch in der Mitte sitzt, recht weit oben, mittig, fand ich es wirklich okay. Da hat mich diese Notch oder das Hole oder was auch immer gar nicht so gestört. Ausfahrbare Kamera und dann auch noch mechanisch. Ich glaube, OnePlus bringt auch etwas nur raus, wenn sie es wirklich schon sehr gut gemacht haben, beziehungsweise unter der Marke OnePlus. Ich glaube, diese Oppo-Geräte sind halt immer eher mal so zum Testen da, beziehungsweise dann halt, um irgendwie neue Techniken zu implementieren, und dann die verbesserten kommen dann, glaube ich, in die OnePlus-Serie mit rein. Ja, dass es dadurch nicht mehr wasserdicht ist, ich glaube, das stört OnePlus nicht, das hat sie bisher nämlich auch nicht gestört. Vielleicht war das auch einer der Grund, warum man das nie gesehen hat, ne? Weil das wäre ja dann eine Verschlechterung, ne? Also sagen wir mal, wir hätten jetzt ein 6T, das ist wasserdicht, ein 7er ist nicht wasserdicht, okay. Das wäre dann so eine Abstufung oder eine Verschlechterung, damit man das vielleicht gar nicht erst hat. hat man sich eventuell dafür entschieden, direkt natürlich dann ja von diesem Wasserdichten fern zu bleiben, damit halt überhaupt nicht niemand auf die Idee kommt, dann zu sagen, okay, das hat sich verschlechtert gegen von dem 6T. Also ich wäre generell für das Loch eher ausfahrbar, finde ich, glaube ich, nicht so cool, beziehungsweise weil es halt dann nochmal eine Stelle ist, die kaputt gehen kann, ne, dann hält das Gerät vielleicht keine 2 Jahre mehr aus, wer weiß, ne? Oder es ist zumindest dann im 3., 4. Jahr vielleicht kaputt, ne? Zumindest hat man dann nochmal eine Stelle, die halt leider dann auch irgendwie beschädigt werden kann. Mit ohne wasserdicht muss ich jetzt leben, kann ich auch mit leben, aber ja, mit
das der ist auch sowas. Kamera, da, das wird so oft bemäkelt irgendwie, wo ich mir auch denke, wie oft gehe ich denn mit dem Teil ins Wasser? Oder also das ist auch so eine Sache. Also ich finde, das ist auch nicht wirklich vonnöten. Man hat ja auch immer lange rumgemeckert, dann, ja, der Akku ist nicht mehr austauschbar. Mittlerweile wird das nirgendwo mehr als Kritikpunkt aufgeführt, weil man sich einfach auf dem Markt daran gewöhnt hat. Also ja, geht alles.
Geht alles, glaube ich auch. Ne? Also ist halt nur meine Meinung, ne, was jetzt die ausfahrbare Kamera betrifft. Also ich hätte lieber das Loch, aber ansonsten, ja, sie dürfen sich ja ausprobieren, deswegen können sie gerne weitermachen. Solange sie es dann gut implementieren, ist es ja auch alles in Ordnung. Ne? Ich müsste auch erstmal das finale Gerät sehen, damit ich dann quasi nochmal meinen Senf dazu abgeben kann, aber auf jeden Fall erstmal ja, ich lasse mich auf jeden Fall überraschen. Wir sind ja bei OnePlus immer schielen, immer da mit dem Auge drauf und das wird uns nicht entgehen, wenn es da neue News gibt oder Renderbilder oder sonstiges.
Ja. Genau, dann werden
schnelles Laden finde ich schon interessanter. Das ist so mein Ding. Also schnelles Laden finde ich schon interessanter. Wie siehst du das mit dem Laden? Hättest du da Bock drauf?
Ja, also klar, natürlich. Schneller, besser ist immer genial. Aber ich würde damit jetzt auch ohne zurechtkommen, ehrlich gesagt. Also mich stört schon manchmal ein Pixel, dass es, wenn ich es jetzt nicht mit dem Original Pixel Stand mache, dass es dann schon extrem lange dauert. Aber ja, ansonsten schließt man halt dann das Kabel an. Also er ist definitiv ein cooles Feature, was man wieder in der Pipeline hat, womit man, glaube ich, auch wieder ein bisschen so ein Fingerzeig auf dem Markt hat. Aber das sind Sachen, darauf kann ich auch relativ gut verzichten.
Also ich bin auf jeden Fall immer am Start bei schnellerem Laden, finde ich richtig gut. Für mich kann es gar nicht schnell genug gehen. Wenn ich jetzt innerhalb von 20 Minuten nochmal mein Smartphone irgendwie für den Tag aufgeladen bekomme, finde ich mega cool. Wirklich bin ich richtiger Fan von, weil ich dann auch gerne mal zwischendurch kurz anstecke, ne, und auch immer mit einem Auge drauf schiele, dass halt das Gerät nicht die 100% direkt mit erreicht. Ne. Mein Gerät ist nämlich jetzt gerade auch bei 20% und ich stand jetzt vor der Entscheidung, ja, schließe ich das jetzt vor dem Podcast an oder nicht? Und jetzt habe ich es nicht angeschlossen, weil ich gedacht habe, okay, dann kannst du es nicht während des Podcasts abziehen, weil ich halt immer darauf achte, dass es auch nicht voll wird, ne, sondern halt immer so bei 80 schon abschließe oder trenne. Und das würde dann halt nochmal schneller gehen. Also ich finde schnelles Laden cool. Man sieht das ja bei OnePlus schon in dieser McLaren Edition, also die Mercedes-Variante, ne, von OnePlus, dieses mit dem orangenen Rand. Hatten wir, glaube ich, auch noch nicht drüber gesprochen, Olli?
Nee,
oder
wir auch noch nicht. Nee,
hat's,
also nur mit
in der Single-Episode.
Nee, hatte ich auch nicht. Aber 10 GB RAM, ne? War doch, glaube ich, oder?
Ja, genau. Also das sind so die Eckdaten. Also es hat dieses neue, schnellere Laden. Ich weiß gar nicht, super fast, super charge. Ich bin mir jetzt gar nicht ganz sicher. Normaler
das ist
heißt
ja auch
der Dash Charge,
ja,
super
charge. Das mag ich ja auch nicht. Da hat ja jeder gefühlt nochmal seinen eigenen Scheißbegriff dafür. Warum kann man das nicht standardisieren?
Also das Problem ist auch, man weiß halt heute gar nicht mehr, welches Ladekabel darf ich denn kaufen und was funktioniert denn heute mit meinem Gerät. Ne? Also ja. Samsung hat nämlich irgendwie was Eigenes, die nennen das auch ganz anders, ist aber, glaube ich, ziemlich kompatibel mit dem Qualcomm Quick Charge. Dann hat Qualcomm ja seine Variante, OnePlus hat eine Variante, Huawei hat eine eigene Variante. Boah, also wie oft ich jetzt Variante gesagt habe, aber genauso oft es changed sich das auch.
Ja,
ne?
Und das ist ja das Problem.
Ja. Und auch nicht jeder Hersteller gibt das richtige Kabel dabei. Zum Beispiel das Mate 20 Pro könnte noch schneller laden, aber das Ladekabel ist nicht im Lieferumfang mit dabei. Also dieses, ich glaube 45 Watt sind es, das muss man sich extra kaufen. Okay, man kann Huawei zugutehalten, das ist sehr günstig im Nachkauf. Also das kostet nicht bei weitem nicht so viel, wie das wie Apple zum Beispiel dafür verlangt. Aber auch bei OnePlus muss ich zum Beispiel noch darauf achten, dass ich auch das Kabel benutze von OnePlus. Also ich darf keinen Dritthersteller USB-C benutzen.
Das kann
und
ich
das ist so echt undurchsichtig.
Also, ohne ja, Ende. Das ist undurchsichtig, genau. Das kann ich ja noch verstehen, die Geschichte mit den Drittanbietern, was das Ganze angeht. Das finde ich okay. Ich hatte das Sony Xperia XZ2 kompakt getestet zum Beispiel. Schaut da bei YouTube unter Smartphone-Blogger nochmal vorbei. Da war nämlich genau dasselbe Problem. Man hat einfach nicht den passenden Netzstecker mitgeliefert, um dieses Quick Charge zu ermöglichen bei dem Gerät. Und das finde ich, das kann ja nicht sein. Also du zahlst ja 500 Euro für ein Smartphone oder mehr, ja teilweise auch, je nachdem, was man für eins hat. Und dann ist nicht das richtige Netzteil mit dabei, um das volle oder einen vollen Lieferumfang da zu nutzen von dem Gerät. Das kann doch nicht sein.
Ja, ich will auch nicht wieder auf Apple rumreiten, aber die treiben es ja auf die Spitze. Ne? Also du kaufst den 1500 Euro iPhone XS Max und da ist das Kabel nicht dabei und auch nicht der Charger. Da musst du nochmal 100 Euro extra für bezahlen im Apple Store, damit du dann beides hast, weil da muss man auch ein Kabel haben, was Apple noch nicht anderen Herstellern lizenziert. Das heißt, das produziert obwohl nur Apple, soweit ich weiß, dann noch das Netzteil muss auf jeden Fall eine gewisse Voraussetzung haben und das geht gar nicht. Finde ich auch genauso schlecht wie Micro-USB in 2019 noch zu verbauen. Deswegen also absolutes No-Go eigentlich von meiner Seite.
Ja, lass uns doch absolut dann da direkt zur nächsten News rüberspringen, denn das macht das Ganze ein bisschen rund zum iPhone 11. Da gibt's nämlich jetzt die ersten Sachen, die durchgesickert sind. Eigentlich nichts Weltbewegendes, aber mehr Pixel für alle Geräte. Heißt, die Megapixelzahl wird steigen. Was das natürlich nachher in Kombination mit Sensor, Linse und so weiter bedeutet, das wissen wir nicht. Das ist aber irgendwas, was durchgesickert ist und davon betroffen sein wird auch die XR-Variante, also die günstigere Variante. Das heißt, das ist ein Feature, das man bei allen einführt. Bei einer Sache, wo man sich noch nicht sicher ist, ist die Frage, ob es wieder einen Lightning-Anschluss geben wird oder ob man den USB-Type-C-Anschluss nutzen wird. Den kennen wir ja schon vom neuen iPad. Ich wäre ein ganz großer Fan davon, wenn man es jetzt endlich standardisieren würde und auch Apple würde sich zum USB-Type-C-Anschluss bekennen und würde den verbauen. Thorsten, du bist da bestimmt auf meiner Meinung, oder? Also auf meiner Seite.
Also ich bin auf jeden Fall auf deiner Seite und dann würde ich einfach mal sagen, wir sind Team Type-C.
Jawohl.
Da sind wir, glaube ich, dann auch, glaube ich, gut mit dabei oder unsere Chancen sind auch gut zu gewinnen, weil ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen, dass dann auch Apple jetzt endlich mal den Schritt geht und USB-C wechselt. Sie haben es beim iPad gemacht, das war der Vorbote, Vorreiter und
genau, das
ich sehe keinen Grund darin. Wenn es jetzt mal ein Design-Update gibt, dann auch direkt mit USB-C, ne, weil sonst würdest du wahrscheinlich nämlich nicht zur nächsten Generation USB-Type-C sehen, entweder jetzt oder erst in zwei Generationen wieder, weil wenn es ein S ja gibt, glaube ich kaum, dass sie dann nochmal USB-C anstelle dessen verbauen. Deswegen, ich bin ziemlich sicher, dieses Jahr sehen wir dann schon Type-C in den neuen iPhones. Also da gibt's eigentlich nichts anderes so zu sagen. Und die Kamera, was die Kamera angeht, okay, ich find's jetzt nicht so spektakulär, okay, mehr Megapixel, ne, in Ordnung, heißt ja nicht unbedingt immer bessere Bilder. Mal sehen, was sie dann noch darum herum stricken, also was haben wir vielleicht für Features mit den mehr Pixeln, aber naja gut, Kamera finde ich jetzt nicht so wichtig.
Hast du denn irgendwas, wo du sagst, dass das denkst du, wird in den neuen iPhones verbaut werden? Also jetzt in den 11ern oder irgendein Feature, wo du stark von ausgehst, was wir jetzt aus anderen Geräten oder sowas in der Richtung uns schon vorstellen können? Jetzt außer dem USB-Type-C-Anschluss, weil ich meine, warum bringt man den im neuen iPad, wenn man ihn danach nicht standardisiert für alle kommenden iPhones?
Also ich wäre mir ziemlich, also ich würde auf jeden Fall schon mal, bin ich gespannter darauf oder ich finde es schwieriger zu sagen, wie werden die neuen iPhones heißen, weil ob das jetzt weiter mit weiter mit römischen Zahlen oder arabischen Zahlen geht, da bin ich ziemlich gespannt drauf oder ob sie dann auch bei dieser RS-Konstellation bleiben und S-Max oder ne, Max-Modell und R-Modell. Da bin ich ziemlich gespannt drauf, wie geht's denn mit den Namen weiter? Und ansonsten, ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht mal, das wäre ein richtig guter Schritt von Apple, ich glaube, den werden sie nicht gehen, aber ich könnte mir das gut vorstellen, wir hatten ja schon mal über den vielleicht angehenden Streaming-Dienst von Apple gesprochen und dass sie dann vielleicht sagen, okay, jeder, der jetzt ein iPhone kauft, eins der neuen iPhones, die kriegen dann ein Jahr Streaming dabei, kostenfrei, damit überhaupt jemand mal die Serien dann guckt, ne, und damit die sich auch verbreiten, weil nur über Mundpropaganda kriegst du das hin, ne? Ich weiß nicht, ob du dir jetzt dann extra dafür ein Smartphone kaufen würdest von Apple, aber auf jeden Fall könntest du ja dann vielleicht ein Abonnent ihres Dienstes werden, ne? Wenn du hörst von Freunden, Bekannten, die ein iPhone haben, dass da gute Serien sind oder ey, die Serie musst du dir mal unbedingt angucken oder so. Deswegen, das wäre ganz trickreich oder gut eigentlich. Ansonsten, ich gehe davon aus, die haben ein bisschen mehr Akku drin, die werden vielleicht ein bisschen flacher sein, die Optik wird sich ändern. Vielleicht sehen wir ja wirklich so ein iPad-Design, so ein bisschen kantiger. Wäre interessant. Ich weiß nicht, ob es genauso gut auch als Smartphone funktioniert, diese iPad-Form. Das muss man sehen oder muss man erstmal anfassen, weil kantig ist nicht immer gut, aber hat auch bei den iPhone 4 und 5 funktioniert.
Die haben mir auch gut gefallen. Also dieses Kantige finde ich generell immer ein bisschen angenehmer als dieses runde, weiche. Ich glaube, was auch dazu kommen wird, ist eine höhere Herzzahl, die wir auch jetzt von den neuen iPads kennen. dass da nochmal ein Update geben wird. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Die Idee mit dem Streaming-Dienst, da hast du recht, das ist auch ein sehr guter Ansatz. Könnte ich mir vorstellen, dass das auch funktioniert. Ansonsten, ich weiß nicht. Also es muss ja irgendeinen großen oder einen größeren Sprung ja schon geben, weil du eine neue Generation, eine neue Designsprache hast. Aber, boah, wird schwer. Also glaubst du, die werden an der Notch festhalten? Ja, oder?
Ich glaube nicht. Also ich würde schon hoffen, dass, also wenn sie an der Notch festhalten, das wäre eigentlich schon irgendwie ein Armutszeugnis, ne? Weil alle Hersteller jetzt gerade hingehen und sagen, die Notch kommt weg, wir können es besser. Ja, das ist quasi schon aktuell das Statement. Egal wie man es löst, ob man nur ein Loch einbaut, eine Teardrop-Notch oder halt irgendwie was anderes, schmäler, was auch immer. Die sieht eigentlich, außer beim Pixel 3 XL, bei allen anderen besser aus gerade.
Ja, das stimmt.
Und deswegen, ich glaube nicht, dass sie an der Notch festhalten werden. Wie gesagt, das war damals eine Lösung, die man nicht besser machen konnte. Sie werden natürlich an einem rahmenlosen Display weiter festhalten.
Aber
wie das dann oben mit der Face-ID gelöscht wird.
Ja, wollte ich gerade sagen. Wie funktioniert der Face-Unlock? Sie brauchen ja irgendwas.
Die Frage ist halt nur, ob sie den Platz dann noch brauchen. Ne? Also wird oder kriegt Apple es hin, vielleicht diese Technik auch kleiner herzustellen? Und wenn sie das schaffen, dann werden sie natürlich auch die Notch weglassen. Wenn sie es nicht schaffen, werden sie aber zumindest, glaube ich, eine andere Notch präsentieren. Und wenn es eine Teardrop-Notch ist oder halt eine etwas schmälere Variante, weil man muss ehrlich sagen, bei den iPhones ist oben rechts und oben links kaum Platz.
Ja, das
also,
stimmt. Das ist wenig,
da ist, ne? Alles sehr gequetscht, ne? Wenn du jetzt kein 10S Max hast, sieht das, glaube ich, alles sehr, sehr gequetscht aus. Und ich würde mir schon für Apple, ne, damit sie auch weiterhin erfolgreich sind, ne, beziehungsweise gerade sind sie ja nicht so erfolgreich, aber damit sie dann vielleicht auch so stark bleiben, natürlich wünschen, dass das Gerät dann auch gut läuft. Vielleicht bringen sie ja irgendeine geile Idee, das adaptiert dann wieder Android, ne, die anderen Hersteller, und dann sehen wir das halt im nächsten Jahr in den anderen Smartphones, ne? Deswegen, wenn Apple was Gutes bringt, ist das auch umso besser für uns. Wir profitieren ja davon mit, weil wir es dann auch sehen werden irgendwann in anderen Geräten. Aber mal gucken. Ich denke aber, eine Notch wird es nicht geben. Also da bin ich, also entweder nur eine kleine Notch, aber nicht genau die gleiche wie jetzt.
Ja gut, das könnte, also eine optimierte, das darauf können wir uns, glaube ich, einigen. Aber ich glaube, eine Notch damit, also man wird nicht drumherum kommen irgendwie.
Genau. Noch eine Frage. Hast du denn von den neuen iPod-Gerüchten gehört? Hast du da was von, weil wir gerade mal bei Apple sind?
Moment, iPod? Also iPod wie iPod Shuffle und die ganze Geschichte?
Ganz genau. iPod Touch, davon ist die Rede oder davon wird gesprochen.
Nutzt die Teile noch irgendjemand? Gegenfrage?
Die Frage ist halt, wie günstig kommst du im Moment an dein iOS-Gerät dran? Ne? Und da müsstest du, wenn du dir die Frage stellst, dann wirst du halt sehr schnell erkennen, dass das günstigste iOS-Gerät so ein iPad ist, ne? Ein 2018er Modell. Und das liegt, ich sag jetzt mal ungefähr, ich habe jetzt nicht geguckt, aber so, ich glaube so 350 Euro so, man kriegt es auch schon manchmal günstiger.
Wollte ich gerade sagen, ich glaube unter 300 könntest du es auch schon bekommen.
Bei Apple nicht, ne? Also
ja,
bei
gut,
Apple
okay, ja,
nicht
ich bin ja immer so ein Deal-Hamster, was das angeht. Ne? Hier nochmal Shoutout an die Kollegen von Deal Bunny, die ja immer das 10-Euro-Gewinnspiel, ne, 2x10 Euro Amazon-Gutscheine verlosen. Da geht's demnächst auch schon wieder los. Ja, und was gibt's da für Gerüchte jetzt?
Also es soll einen neuen iPod geben, iPod Touch, der halt dann geupdatet wird. Man hat aber noch nichts gesehen, aber es ist wohl schon ziemlich sicher, dass sowas kommt. Könnte dann jetzt auch mit ein Bestandteil der ersten Keynote werden, die Apple dann irgendwann Anfang des Jahres hier veranstalten wird. Und da freue ich mich dann drauf, weil so ein iPod ist ziemlich interessant, um halt damit günstig dann auch in die iOS-Welt einzusteigen. Und es gibt zum Beispiel manche Apps, die gibt's auch nur fürs iPhone. Und wenn ich so eine App nutzen wollte, könnte ich das dann mit so einem iPod machen. Und halt, um vielleicht wieder Streaming-Dienst ein bisschen zu pushen oder den Musikdienst, also Apple Music ist ja auch ein Thema. Ich weiß, wir nutzen wahrscheinlich fast alle Spotify, aber Apple Music ist ja gar nicht so schlecht. Also zumindest die gleiche Songauswahl ist da gegeben. Das ich weiß nicht, wie die Android-App so ist, habe ich noch nie ausprobiert,
ja,
aber um
gehabt,
diesen Dienst auch nochmal nach vorne zu bringen, ne, das wäre wirklich
aber dann wäre es
so
doch
Sache.
Irgendwie logischer, den HomePod da mal ein bisschen pfiffiger zu gestalten, oder? Also ich glaube nicht, dass sich jemand extra so einen iPod Touch kauft, auch wenn du den für, also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie den für unter 200 Euro rausbringen.
Also, nee, ich glaube, ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass das so der Sweet Spot ist. Ich denke, 199 würde ich mal jetzt von ausgehen. Ja, weil über 200, glaube ich, kommt der auch bei keinem an. Ich denke, 199 wäre gerechtfertigt, wenn man das als MP3-Player nimmt. Und halt für diese ganzen Dienste, die man damit nutzen kann, finde ich okay,
aber, dann geht's
aber drüber
ja schon,
nicht.
Aber dann denken wir doch mal weiter. Da muss ja eine SIM-Karte rein, ne?
Nee, iPod Touch ist ja ohne SIM-Karte.
Aber
ne?
Also
das heißt,
ein
WLAN, ne?
Ja, aber ein Streaming-Dienst Dienst will ich doch überall nutzen. Also wenn ich versuche, ja, Apple Music irgendwie zu integrieren, wenn man dann wahrscheinlich noch ein bisschen weiter ja in TV-Richtung denkt.
Ja, du könntest natürlich lokal speichern, ne? Ansonsten halt natürlich per Hotspot, ne? Brauchst dann natürlich ein Smartphone für. Das wäre vielleicht für einen Android-Nutzer, der vielleicht die iOS-Welt sehen will, vielleicht interessant. Oder halt wirklich für die Kids zu Hause, ne? Die dann immer am Papas iPhone rumspielen und um diese mal mit einem eigenen Gerät zu versorgen, wäre das vielleicht nochmal so ein günstiger Einstieg, vielleicht ein Geburtstagsgeschenk oder so. Als reiner MP3-Player wird er sich auf keinen Fall rechtfertigen, aber wenn du überlegst, so ein Nintendo DS, ne, da kannst du auch mit zocken und spielen und der liegt auch so bei 100 bis 200 Euro irgendwo mit Spielen dabei und da kannst du mit einem iPod Touch schon, glaube ich, in die Kategorie reinschlagen und bietest, glaube ich, das bessere Gesamtpaket, weil du einfach einen besseren Screen hast, ne? Du hast bessere App-Auswahl, wahrscheinlich viel mehr. Wobei Nintendo DS, die haben schon viele Spiele, aber ja. Ne? Irgendwas in der Richtung, also Spielemaschine,
also Music. Ich kann es mir nicht vorstellen.
Wir reden noch mal, wenn der dann kommt. Wir reden noch mal, wenn Apple den präsentiert hat, okay?
Wir könnten irgendeine Wette draus machen. Wenn die das Teil rausbringen, muss einer von uns beiden irgendwas machen. Ich hab noch keine Idee, aber Hörervorschläge sind hier gerne willkommen. Da können wir eine Challenge draus machen, Thorsten.
Ja, okay, gerne. Also ihr Hörer da draußen seid jetzt gefragt, schreibt dem Olli mal oder mir, wie auch immer,
genau,
wen ihr zuerst findet, was ihr euch denn als Wetteinsatz von uns vorstellen könntet. Wir können ja jetzt mal spezifisch schon diese iPod-Wette machen, ob der kommt oder nicht oder so. Und schlagt einfach mal vor, was denn der Wetteinsatz ist von uns beiden, also was muss der eine machen, der verliert. Und lasst einfach mal von euch hören. Ne?
Oh, da bin ich gespannt. Ich bin gespannt, was da für Vorschläge kommen.
Ich auch.
Ja, letztes Thema für diesen Podcast, Jungs und Mädels, als Zuhörer, dann habt ihr das auch schon wieder geschafft. Und schau mal gerade auf die Uhr, eine Stunde haben wir schon wieder am Triggern, aber ich fand, es war eine angenehme Stunde bis jetzt. Thema Netflix. Die haben gesagt, sie produzieren oder sie möchten eigentlich versuchen, unabhängig von anderen Streamingdiensten bzw. Serienproduzenten zu werden, also HBO und, wie sie alle heißen. Sie möchten eigentlich nur noch von ihren eigenen Serien leben. Hintergrund ist natürlich, dass jetzt Disney einen eigenen Streaming-Portal rausbringen möchte, ein eigenes Portal. Apple ja auch, wie wir gerade schon von Thorsten gehört haben. Thorsten, du bist ja nicht nur hier in dem Podcast mit dabei, sondern auch bei dem Film Fanatics, das machst du ja zusammen mit der Anna. Jetzt frage ich dich als Serien, Chef, Experte, Netflix, allwissendes Orakel, wie stehst du dazu? Glaubst du, Netflix wird schaffen, komplett von eigenen Serien zu leben?
Also wir hatten jetzt gerade noch mal vor kurzem das Thema bei uns im Podcast, also auch in der aktuellen Folge, die morgen online geht, also am kommenden Montag, da haben wir auch noch mal drüber gesprochen, ziemlich am Ende, wie es denn weitergeht mit Netflix beziehungsweise Apple und oder halt anderen Streamingdiensten, ne, nicht nur Apple natürlich, ne, da gibt's ja einige, Disney macht was Eigenes und so. Ich muss sagen, die Qualität bei Netflix hat schon ein bisschen abgenommen, teilweise von den manchen Serien oder manchen Staffeln, was die Originals betrifft. Die aktuellen Originals sind ja auch nicht nur wirklich Originals, sondern ja oft auch durch fremde Produktionsfirmen dann irgendwie produziert worden, ne, erstellt worden und so weiter. Ich sehe dem Ganzen schon ein bisschen mit gemischten Gefühlen gegenüber. Ich denke schon, dass Netflix es auf jeden Fall sehr, sehr schwer haben wird, wenn sich die ganzen Studios dann von Netflix auch trennen und von dem Dienst. Ich bin da eher sogar der Meinung, dass Netflix es dann vielleicht sogar nicht schafft, geeigneten Content zu bieten, weil die anderen Firmen einfach viel stärker noch im Kinosegment sind, generell in den Produktionen eigene Produktionsfirmen haben, Lizenzen haben, beziehungsweise halt auch Marken haben, die dann Netflix auch nicht benutzen könnte. Ich bin sehr, sehr gespannt darauf. Ich bin auf jeden Fall sehr kritisch und ich denke auch, dass Netflix es schwer haben wird. Ich bin mir auch nicht sicher, ob sie gewinnen werden. Ich wäre eher mal gegen Netflix, ne, sofern ich das jetzt hier sagen kann. Ich bin jetzt wohl auch nicht so der Netflix-Nerd, das ist eher die Anna von uns beiden, also die Podcast-Kollegin, die ist dann eher so, die schaut jede Serie quasi bei Netflix irgendwie durch, suchtet das Ganze weg. Ich bin eher so der Filmetyp, vielleicht ist das deswegen auch so von meiner Sicht jetzt erstmal, ne?
Aber, ja, ich glaube, da ist schon nochmal ein Unterschied zwischen Serien und Filmen, oder, was das Ganze angeht.
Ja, ich glaube schon, vor allem bei diesen Streaming-Anbietern, da gibt's ja nicht so viele Filme, ne? Und aber so ein Haus des Geldes zum Beispiel, was eine tolle Serie war, die wurde auch nur von Netflix gekauft, ne? Und solche Dinge. Ich weiß es nicht. Ich bin sehr, sehr gespannt. ja, was Netflix dann so oder was in dem Genre abgeht, ne? Und ich könnte mir vorstellen, dass so Sachen wie Apple, was ich eben gesagt habe, dass sie einfach mal sich, die haben genug Kohle, ja, die haben so viel Geld ohne Ende, ja, auf den Cayman Islands oder sonst wo, ne, gebunkert. Das sollen sie bitte mal nehmen und dann auch wirklich den Kunden, die ein Gerät bei denen kaufen, mal mit den geeigneten Sachen auch ausstatten. Das heißt, man kriegt vielleicht ein halbes Jahr ein Abo dabei oder ein Jahr, ne? Das müssen sie machen, damit sie dann auch gegen die anderen konkurrieren können, ne? Oder sie haben natürlich den besseren Content, ne? Das müssen wir mal sehen, ne?
Ich glaube einfach, aber dadurch, dass sie die Macht haben, Netflix, weil sie so viele Kunden jetzt schon haben, wenn sie mit ihren eigenen Produktionen da relativ gut dabei sind und die anständig vermarkten, dann wird es, glaube ich, schwer für andere Hersteller. Natürlich muss man sehen, da ist ein großes Pfund gegenüber Netflix. Wenn diese da alle mal ein bisschen zusammentun, dann wird es auch schwer für Netflix. Aber ich glaube, der Mensch ist da auch wieder ein bisschen das Gewohnheitstier und wird dann erstmal bei Netflix bleiben. Geh da also so ein bisschen gegen deine Meinung, aber auch, ja, wie gesagt, das muss man halt mal abwarten, wie der Markt da drauf reagiert. Ich würde ja, hier genau an der Stelle einfach nochmal euren Podcast ja nennen und als Empfehlung auch nochmal aussprechen für alle Podcast-Hörer da draußen. Film Fanatics, schaut da einfach mal bei iTunes, euch findet man auch bei Spotify, richtig? Ja, da
genau, also man findet uns eigentlich, glaube ich, überall, wo man dich dann auch findet, ne? Wir sind auch auf radio.de oder so, also wir haben ja uns wirklich überall angemeldet und da findet ihr uns, ja, und wenn ihr euch für Filme, Serien und generell das Medium Film interessiert, dann ich denke, das lohnt sich immer nochmal, einen Blick da reinzuwerfen bei unserem Podcast. Also ich zumindest finde, wir nehmen immer spannende Themen durch und ja, wenn ihr da Bock drauf habt, wenn ihr auch gerne Netflix guckt vor allem, weil das macht die Anna am laufenden Band und wir kriegen es auch ein paar Mal in die Haare, also wir raufen uns auch ein bisschen.
Anders als die eine oder andere Folge.
Ja, also wir sind ja jetzt auch zwar vielleicht nicht immer derselben Meinung, aber zumindest kriegen wir uns da nicht in die Haare. Das ist bei Anna und mir ein bisschen anders, deswegen dafür lohnt es sich, glaube ich, dann alleine schon einzuschalten.
Ja, cool. Ich glaube, wir machen den Podcast hier rund am Ende. Verweis sei einfach nochmal auf unsere Social-Media-Kanäle bei mir, einfach Hashtag Smartphone-Blogger, Instagram, Facebook, ja, Podcast natürlich, klar, den kennt ihr, wenn ihr das Ganze hört und definitiv bei YouTube reinschauen. Da gibt es zurzeit auch das Mi Band 3 und das Sony Xperia XZ2 kompakt als Test. Da mal wirklich schauen. Und beim Thorsten, ich mache das einfach schon mal schnell vertretend für dich, IT Energy, ITNRG geschrieben. Schaut auch da unbedingt mal bei Instagram vorbei und definitiv YouTube. Das ist das Format einfach vom Thorsten. Habe ich irgendwas vergessen? Nee, oder?
Nein. Nein, also vielen Dank. Besser hätte ich es selbst nicht machen können und es ist immer schöner, wenn das jemand anders für einen macht.
Ja, finde ich auch.
Ne? Deswegen vielen Dank nochmal dafür. Ja, und ich danke dir nochmal, dass ich dabei sein durfte und ich hoffe, euch hat es auch heute mal wieder gefallen, dann wenn der Olli nicht alleine aufnimmt. Aber ich fand's auch super, wie du alleine das Ganze gestemmt hast, weil das muss man auch erst einmal nachmachen, also so lange, also du hast es ja nie unter 45 Minuten gemacht und das ganz alleine dann auch hier aufzunehmen, also ja, das ist auf jeden Fall schon mal Hut ab von meiner Seite. Würde ich wahrscheinlich nicht schaffen, zumindest jetzt so einen langen Monolog zu halten, ne, ohne dass da jemand vielleicht auch nochmal kurz einen Part übernehmen kann. Allein aus stimmtechnischen Gründen und wegen der Feuchtigkeit, die dann fehlt in der Stimme. Ja, wirklich großes Lob an dich nochmal, Olli, hast du super gemacht. Ja, und
aber ich muss
ich danke
sagen,
euch fürs Zuhören.
Genau, super. Dann ist der Thorsten schon mal raus. Vielen Dank auch schon mal für das Kompliment von dir, aber ich bin natürlich auch froh, wenn du hier mit dabei bist, dann das Ganze bereichert den Podcast definitiv. Und wir lassen vielleicht dann eine kleine Wette daraus entstehen, was den neuen iPod Touch angeht, gell?
Genau, das ist doch mal eine ganz gute Wette, oder?
Ja, ich denke, das nehmen wir einfach so und freuen uns auf eure Beiträge. In diesem Sinne, ja, macht's gut, bis demnächst, euer Smartphone-Blogger.